ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallihallöchen, liebe Isso-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
Und meiner Kollegin, der Julia Rohrmoser.
Ja, und ich würde sagen, wir haben heute wieder eine ganz, ganz besondere Folge für euch. Unsere Folge über das Mikrobiom ist ja mega gut bei euch angekommen, dass wir gleich noch eine Folge dazu machen wollten. Und deswegen haben wir ja vor kurzem so einen Aufruf auf Instagram gestartet, wo ihr uns ja eure ganzen Fragen zum Thema Darmgesundheit schicken konntet. Deswegen, wer uns noch nicht auf Instagram folgt, ne, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir versuchen euch ja so oft es geht immer mit einzubinden in unsere Podcasts. Und ja, für eure ganzen spannenden Fragen haben wir wieder extra den Experten schlechthin eingeladen. Professor Dr. Christian Siener. Ihr kennt ihn sicherlich alle aus unserer Folge zum Mikrobiom. Und deswegen, Christian, vielen, vielen Dank, dass du nochmal Gast bei uns bist.
Ja, freut mich auch sehr, lieber Christian.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, man muss echt sagen, ich war erstaunt, denn es kam extrem viel Reaktion auf diese Folge. Und was mich auch wiederum gleichzeitig freut, denn du bist ja wirklich Wissenschaftler von Hause aus und beschäftigst dich da tagtäglich mit, dass das Thema so gut ankommt und dass man Wissenschaftlern auch zuhört. Das hat mich ganz besonders gefreut und wir haben irre viele Fragen gekriegt würden da einfach mal gleich einsteigen.
Ja. Christian, super. Du bist wahrscheinlich bereit, ne?
Ich bin bereit. Schießt los.
In welchen Fällen sollten Frauen auch unter 55 eine Darmspiegelung durchführen? Nicht spannend.
Also Darmspiegelung, ganz wichtig, haben wir einmal ja in der Vorsorge, das ist die Darmkrebsvorsorge, bei Männern ab 50, bei Frauen ab 55, weil wir wissen, ab diesem Alter beginnt das Risiko für einen Darmkrebs zu steigen. Das heißt, hier haben wir auch ohne Symptome die Indikation für eine Koloskopie, eine Darmspiegelung. Vor diesem Lebensalter ist dann aber eine Koloskopie anzuraten, wenn jemand Symptome bekommt, die er auf die Verdauung zum Beispiel zurückführen kann, aber nicht genau weiß, woran es liegt. Also wenn jemand plötzlich Blut im Stuhl bemerkt, ja, das muss abgeklärt werden und da ist nach Rücksprache natürlich dann auch mit dem jeweiligen Hausarzt ist erforderlich, eine Koloskopie durchzuführen. Wenn jemand plötzlich Durchfälle über einen längeren Zeitraum entwickelt, auch da ist es wichtig, nach dem Rechten zu schauen.
Da also muss ich hier dich ganz kurz unterbrechen, ja. Christian. Muss ich zum Besten geben, bevor das unseren Zuhörern auch passiert. Ich trinke ja sehr, sehr selten Alkohol, aber ich erinnere mich, einmal habe ich einen Rotwein getrunken und bin danach auf Toilette und habe schier einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, da ist Blut. Ja, also es gibt tatsächlich Lebensmittel, die das Ganze einfärben und das wollte ich nur nochmal so anmerken.
Ja, oder Rote Beete zum Beispiel. Ne? Rote Beete ist auch so ein Klassiker. Aber nichtsdestotrotz, also das Credo ist, wenn etwas auffällig ist, wenn etwas einem unklar vorkommt, das gerne über den Hausarzt ansprechen und dann auch wirklich niedrigschwellig die Indikation für eine Darmspiegelung dann auch stellen, beziehungsweise hier ganz aktiv danach fragen. Denn selbst wenn einmal eine Blutbeimengung ist, ist es in allermeisten Fällen eine Hämorrhoide zum Beispiel, die mal zu einer Blutung führt, die zu einer Rotfärbung des Stuhls führen kann. Aber im schlimmsten Falle könnte das eben eine Vorstufe einer Krebserkrankung sein oder eine Entzündung.
Mhm. Okay. Das ist angekommen.
Sehr gut.
Finde ich. Dann die zweite Frage ist, kann man probiotische Ergänzungsmittel oder Lebensmittel auch prophylaktisch zu sich nehmen und auf welche Stämme oder Bakterienstämme sollte ich achten?
Ja, ich denke, das wird ja auch schon eine ganz, ganz lange Zeit ja immer wieder diskutiert. Sind Probiotika oder probiotische Nahrungsergänzungsmittel oder auch Lebensmittel sinnvoll oder nicht. Und ich glaube, für die probiotischen Lebensmittel, also Sauermilchprodukte zum Beispiel, wo wir ja auch lebende Bakterienstämme enthalten haben, da macht es durchaus Sinn. Und hier gibt es gute Daten, die zeigen, das kann eine Art von auch gesundheitserhaltender Wirkung dann auch vermitteln. Bezogen auf jetzt die selektive einzelne Gabe von bestimmten Stämmen. Mhm. Da ist die Forschung gerade in der Prophylaxe, in zum Beispiel der Erhalt der Darmgesundheit oder auch der Prävention von Verstoffwechsel, von Stoffwechselerkrankungen oder Entzündungserkrankungen sehr, sehr zurückhaltend. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir hier klare Aussagen treffen können. Und auch hier gilt, wie so häufig im Einzelfall, mag das tatsächlich einen Effekt haben. In der großen Masse und dessen, was wir letztendlich auch an Studienergebnissen haben, können wir das nicht abschließend bewerten. Und da wäre ich so ein bisschen zurückhaltend.
Ich weiß es nicht, ob das richtig ist, aber korrigiere mich bitte. Ich habe mal gelesen, dass man bei probiotischen Produkten, wenn man die kauft, auf die Haltbarkeit achten sollte, dass die nicht kurz vor dem Zerfall steht, weil diese Bakterienstämme dann nicht mehr in der ausreichenden Anzahl enthalten sein können und dass es eine gewisse Regelmäßigkeit erfordert, dass die auch eine Wirkung zeigen. Also dass es jetzt nicht damit getan ist, wenn man einen Joghurt isst und dass es dann schon unmittelbar einen Effekt hat, sondern dass es eine Regelmäßigkeit bedarf, dass es zu einer Positivwirkung kommt.
Ja, also wenn wir jetzt mal diese positive Effekte mal annehmen, jetzt in probiotischen Lebensmitteln, ich glaube auch, das macht dann über die Zeit eigentlich dann auch den Effekt aus. Wir wissen das aus Gesellschaften, wo sehr viel probiotische Lebensmittel auch zugeführt werden, wie zum Beispiel bestimmte Regionen im Kaukasus. Da haben wir also gewisse Hotspots, wo besonders gesunde Menschen, besonders langlebig die Menschen sind. Und da ist es in der Tat so, da gehört so etwas wie Kefir jeden Tag auf den Tisch. Das heißt, hier könnte man ableiten, dass die Regelmäßigkeit dahinter tatsächlich eine Funktion oder eine Aufgabe haben kann. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass die einmalige Gabe sicherlich hier wenig Effekte haben wird.
Okay.
Cool, alles klar.
Willst du? Darf ich?
Du also, darfst diese tolle Frage stellen.
Okay, gut. Dann stelle ich die Frage, was passiert mit Zucker oder was richtet Zucker im Darm an?
Ich glaube, wir müssen uns erstmal mit dem Begriff Zucker auseinandersetzen. Und das Thema Zucker ist ein relativ komplexes. Und da haben wir auch schon, ich glaube, das richtige Wort komplex. Denn wir haben zum Beispiel komplexe Zucker, die wir unterscheiden müssen von Einfachzuckern oder von Zweifachzuckern. Und je nachdem, um was für ein Zuckermolekül es sich handelt, haben wir aber eine verschiedene oder eine unterschiedliche Verwertung. Wenn ich jetzt von komplexen Kohlenhydraten rede, die einer bestimmten Konfiguration vorliegen, also zum Beispiel als Ballaststoffe, dann passiert im Darm Folgendes. Diese Ballaststoffe gelangen in den Dickdarm und werden dort von unseren Darmbakterien zersetzt, fermentiert und es entstehen Stoffwechselprodukte, die für uns sehr wichtig sind. Mit den Zuckern, die wir selber verdauen können, ist es so, dass die längeren Zuckerketten zerhackt werden, verdaut werden durch Enzyme. Da haben wir verschiedene Enzyme, die zum Beispiel durch die Bauchspeicheldrüse sezerniert werden. Wir haben Enzyme, die im Bürstensaum des Darmepithels sitzen. Und da ist es so, dass von einem langen Zuckermolekül die Zersetzung in immer kleinere Zuckeranteile dann stattfindet. Und letztendlich erst auf Ebene des Einfachzuckers findet die Verstoffwechselung statt. Das heißt, im Falle zum Beispiel von Saccharose, dem Haushaltszucker, wird dann die Glucose in die Darmzelle aufgenommen und von dort weiter verstoffwechselt.
Ich kann mir vorstellen, dass die Frage auch noch ein bisschen in die Richtung zielt mit Zuckeraustauschstoffen und in Richtung Süßstoff. Das, was wir in der letzten Folge mit dir angesprochen haben, wo du gesagt hast, dass Süßungsmittel, Süßstoffe langfristig einen Effekt, negative Effekte auf das Mikrobiom haben können und somit den Stoffwechsel beeinflussen könnten.
Ja. Also da ist es ja so, dass wir das Glukosemolekül aus dem zum Beispiel Haushaltszucker aufnehmen und verstoffwechseln können. Bei den Austauschstoffen, Zuckeraustauschstoffen oder auch den nicht kalorisch artifiziellen Süßstoffen, ist es so, dass wir eigentlich in über 95% das, was wir zu uns nehmen, auch wieder ausscheiden. Mhm. Und hier ist es so faszinierend, das haben wir bisher immer gedacht, das ist kein Problem, weil wir es ja komplett ausscheiden. Das heißt, super, schmeckt süß das Lebensmittel, was wir entsprechend versetzen mit dem jeweiligen Produkt. Und wir erwarten eigentlich keine negativen Konsequenzen, weil es wird ja ausgeschieden. Mhm. So. Und nun weiß man allerdings, dass der Weg, wie Süßstoff erkannt wird, über ganz definierte Rezeptoren, also nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert und das eben nach Aktivierung dieser entsprechenden Rezeptoren oder Schaltermoleküle wiederum Prozesse ausgelöst werden, die doch erheblichen Einfluss auf unseren Stoffwechsel haben können. Also wir sehen zum Beispiel, dass der Blutzuckerspiegel trotz der Nichtaufnahme in den Körper unter diesen Zuckeraustauschstoffen tatsächlich steigen kann.
Okay, spannend.
Sehr spannend, muss ich auch sagen. Ich würde mal weitermachen mit den Fragen. Was bringen Darmsanierungskuren? Das interessiert mich auch sehr.
Auch das ist eine ganz häufige Frage, die in der Sprechstunde dann auch gestellt wird. Und zwar ist dahinter die Überlegung, dass wir ja doch diverse Unverträglichkeiten haben, dass wir so etwas wie ein Reizdarmsyndrom haben, dass wir vielleicht auch, manche reden von Übersäuern, andere reden wiederum von ständig Schmerzen im Gastrointestinaltrakt, wie auch immer. Das Gefühl, etwas für sich Gutes zu tun, indem einfach der Darm mal resettet wird. Ja, das ist so ein bisschen das, was dann auch in dem Sprachgebrauch der entsprechenden Person, die dann diese Frage stellen, auch dann vorkommt. Generell, ich glaube, ist es eine Übersimplifizierung des Darmes und seiner faszinierenden Physiologie. Mhm. Also hier zu sagen, wir stellen mal die Darmbakterien auf Null durch zum Beispiel Abführmittel oder durch zum Beispiel Glaubersalz etc. und Dinge, die dort eingesetzt werden. Und fangen dann an, von außen Bakterienstämme hinzuzuführen, ja, die wir möglicherweise im Reformhaus oder in der Apotheke beziehen. Das ist etwas, was in Studien unheimlich schlecht untersucht ist. Da fehlt es eigentlich an Daten, die genau sagen, dass das funktioniert oder nicht. Meiner Erfahrung nach ist, dass das eigentlich wenig Erfolg hat. Aber auch hier gilt wieder, in Einzelfällen mag das mal funktioniert haben, aber nicht, dass ich das in irgendeiner Weise empfehlen würde. Oder auch, dass jetzt wirklich viel Zuspruch zum Beispiel im Rahmen einer Sprechstunde hat oder dass mir berichtet wird, dass das wirklich regelhaft zu einem Erfolg führt. Deshalb, ich bin da zurückhaltend.
Wie sagt er immer, relativ ketzerisch, mit dem Herzen macht man das ja auch nicht. Das sagst du ja auch nicht. Das hat jetzt hier beim Achim 41 Jahre lang geschlagen. Ich mach das mal auf Reset, ne? Mach's mal aus und dann oder gönn dem ein bisschen Ruhe.
Ja,
der Darm
schön,
ist ja auch, braucht die Peristaltik und also zumindest ist das, was ich von dem Darm verstehe. Und
ja.
Das... So viel von meiner Seite da.
Ja, Christian, du hast ihn eben gerade schon erwähnt, deswegen mache ich mal mit dieser Frage einfach mal direkt weiter. Was steckt hinter Reizdarm beziehungsweise dem Reizdarmsyndrom?
Ja, also Reizdarm, wie der Name sagt, ist der gereizte Darm, der aber, ich glaube, in seiner Begrifflichkeit die Symptomatik, die Patienten berichten, und vor allem auch den Leidensdruck, der dahinter steht, nur unzulänglich eigentlich charakterisiert. Wir haben extrem viele Menschen, zum Beispiel in Deutschland, die an einem sogenannten Reizdarmsyndrom nach entsprechenden Kriterien leiden. Das heißt, das sind diejenigen, die chronisch Magen-Darm-Probleme aufweisen, die dazu führen, dass Stuhlunregelmäßigkeiten auftreten, wie zum Beispiel Verstopfung oder auch Durchfall oder auch eine Mischung aus beiden. Personen, die abdominelle, also Bauchschmerzen haben, die das Gefühl haben, aufgebläht zu sein. Ja, das ist sozusagen die Symptomlast, die Patienten berichten. Dazu kommen aber eben auch noch viele andere Dinge. Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Ängstlichkeit bis hin zur depressiven Verstimmung. Mhm. Und das ist alles eine Gemengelage, die sehr, sehr unspezifisch ist, wenn wir dann eben damit in der Praxis konfrontiert werden. Und hier gibt es klare Überlegungen zu sagen, was ist denn das Reizdarmsyndrom vor allem nicht? Das heißt, wir haben hier eine Ausschlussdiagnostik und definieren letztendlich denn das Reizdarmsyndrom über eine Ausschlussdiagnostik. So, das heißt, das ist natürlich nicht zufriedenstellend zu sagen, wir haben hier ein häufiges Symptom, eine häufige, vielleicht auch sogar Syndromologie, die wir nur über ein Ausschlussverfahren eigentlich gut diagnostizieren können. Am Ende ist es so, dass hier eine unheimlich, ich glaube, gute und auch schnelle wissenschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren eingesetzt hat, die immer mehr dazu führt, dass Reizdarmsyndrom als eine, ja, möglicherweise Problematik der Darmbarriere zu interpretieren. Also gerade das, was wir früher eigentlich immer, und ich bemühe den Begriff der schmutzigen Medizin, eigentlich immer als ein Leaky Gut-Syndrom bezeichnet haben oder eine erhöhte Darmpermeabilität, das wäre ja das, was Leaky Gut letztendlich bezeichnet, dass wir das durchaus jetzt zunehmend besser diagnostizieren können. Und wir sehen eben, dass bei vielen unserer Patienten hier so ein Problem vorzuliegen scheint. Das heißt, in irgendeiner Weise ist der Darm durchlässiger und damit auch durchlässiger für Nahrungsbestandteile, die normalerweise in einer unverdauten Form gar nicht in die Darmwand gelangen würden und hier damit verbunden Entzündungsreize setzen könnten oder auch eine Art von allergischen Symptomen hervorrufen können. Hier gibt es ganz, ganz neue Studien, auch mit neueren Verfahren, die wir jetzt unter anderem auch neu bei uns in der Klinik durchführen, dass wir auf der Darmschleimhaut selber mittels endomikroskopischer Techniken, das heißt, wir schaffen es, ein endoskopisches Bild in ein mikroskopisches Bild umzuwandeln, mit dem wir dann die Darmschleimhaut beobachten können. Und da sehen wir eben bei einer Vielzahl von sogenannten Reizdarmpatienten, dass ja eine Nahrungsmittelunverträglichkeit vorliegt oder, wie wir es auch nennen, eine atypische Nahrungsmittelallergie vorliegt. Also etwas, was total neu ist, was eigentlich Gegenstand jetzt auch noch der wissenschaftlichen Untersuchung ist, aber so ein bisschen die Überlegung, dass nicht nur dieser Darmbarriereschaden vorliegt, sondern eben auch die Verbindung mit bestimmten Lebensmitteln, die diesen Darmbarriere-Defekt möglicherweise hervorrufen können. Das wirklich jetzt auch noch mal genauer zu charakterisieren, zu sagen, wieso ist es denn so und wieso kommt es nicht bei jedem eigentlich vor, sondern nur bei einzelnen Menschen. Das ist jetzt unsere Arbeit, das besser zu verstehen und macht auch so ein bisschen die Faszination hinter diesem Begriff Reizdarmsyndrom aus. Also komplex.
So, jetzt bin ich wieder dran mit der nächsten Frage. Und zwar, die heißt, sind in hocherhitzten Lebensmitteln wie in Sauerkraut in Dosen noch Milchsäurebakterien enthalten?
Also hier ist genau das Thema angesprochen, wieso erhitze ich eigentlich Lebensmittel und was macht das mit unseren Lebensmitteln? Und das ist im Bereich eben von erhitztem Sauerkraut ein Produkt, was natürlicherweise Bakterien enthält, aber eben auch die Stoffwechselprodukte von Bakterien, hat das Thema natürlich eine Relevanz, weil durch den Erhitzungsprozess töte ich im relevanten Maße eben diesen probiotischen Anteil, also die Bakterien ab. Mhm. Und damit ist eben dieses Lebensmittel keimfrei weitgehend. Ja, das heißt, enthält keine relevanten Spuren mehr von probiotischen Anteilen. Was ich aber im Sauerkraut drin habe, deshalb ist es nicht ganz zu vernachlässigen, auch mit Bezug auf den gesundheitlichen Mehrwert, dass die Fermentationsprodukte, also die Stoffwechselprodukte von Bakterien, sind natürlich weiterhin im Sauerkraut enthalten. Wir wissen von diesen Stoffwechselprodukten, dass die eben gesundheitliche Benefits haben können. Das bedeutet, also es ist nicht ganz sinnlos, es ist trotzdem noch ein gutes Produkt, aber zur Optimierung des Effekts von Sauerkraut wäre eine schonendere Zubereitung, möglichst auch eine eigene Zubereitung, sicherlich zielführender.
Ja, cool, danke schön dir. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die finde ich persönlich sehr, sehr gut. Das frage ich mich nämlich auch immer. Wie kann man Blähungen nach ballaststoffreichen Mahlzeiten vorbeugen?
Ja, auch das ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema, denn wir wissen ja, dass auch aus der letzten Folge, Ballaststoffe sind gut für unsere Gesundheit, sind auch gut für unseren Darm, gerne 30 Gramm und mehr am Tag. Aber das, was viele Menschen berichten, dass nach so einer großen Menge an Ballaststoffen vermehrt der Darm Gase produziert, es kommt zu Bauchschmerzen, es kommt zum Aufblähen des Bauches und das können nicht alle Leute tolerieren. Und die sind dann kreuzunglücklich, weil sie sagen, ich muss doch auf meine 30 Gramm Ballaststoffe kommen, aber laufen den ganzen Tag mit Bauchschmerzen rum. Mhm. Und das ist etwas, was man dadurch in den Griff bekommen kann, indem man sehr, sehr viele unterschiedliche Ballaststoffquellen anzweigt. Und zwar nicht immer nur ballaststoffhaltige Lebensmittel von der einen Sorte oder der anderen Sorte zu sich nimmt, sondern wirklich hier variiert. Das heißt, über den Tag eine Variation an Ballaststofflieferanten zu sich nehmen, kann mal helfen, dieses Problem hinzubekommen. Ein anderer Tipp ist auch so ein bisschen eine Gewöhnung zu induzieren. Das heißt, mit einer geringeren Menge anfangen und dann ganz peu à peu über den Zeitverlauf die Menge zu steigern. Und das gar nicht mal in einem täglichen Ausmaß zu steigern, sozusagen, ja, in Woche 1 fange ich mal mit 20 Gramm an und dann steigere ich mich langsam über die nächsten Wochen. Ne, denn die Effekte, die Ballaststoffzufuhr hat, ist ja auch ein Langzeiteffekte. Das heißt, es kommt hier nicht auf ein Vierteljahr zum Beispiel an. Und das kann dabei helfen, letztendlich diese Probleme in den Griff zu bekommen.
Die nächste Frage, finde ich spannend, sie ist allerdings sehr verschachtelt. Also sie lautet, was sind FODMAPs, also FODMAPS, also nicht FODMAPs, sondern FODMAPs, und wie helfen sie gegen Reizdarm, was bringt eine FODMAPs-Diät? Ich finde die Frage gerade in der Verbindung mit Gluten, viele denken, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit, verzichten auf Gluten oder Produkte, die Gluten enthalten, und da kommt immer wieder dieser Begriff FODMAPs mit auf den Tisch. Mhm.
Also der Begriff FODMAP wäre zu übersetzen mit fermentable, dafür steht das F, Oligosaccharide, das sind dann komplexere Zucker, wie zum Beispiel Fructane oder auch Galaktane. Da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Das D für Disaccharide, das sind die Zweifachzucker, das ist zum Beispiel die Laktose, also der Milchzucker. Das M bei FODMAP steht für Monosaccharide, also Einfachzucker wie Glucose oder auch Fructose. Und das P für Polyole, das sind dann Zuckeralkohole, Sorbit, Xylit. Mhm. Auch das ist vielleicht ein Begriff. Mhm. Und wir wissen, dass eben genau diese Substanzen als Treibstoff für Bakterien dienen können. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Bakterienkultur habe und diese Bakterien kriegen ausreichend Fructose oder auch zum Beispiel Laktose, dann nutzen die Bakterien diese Zucker als Energielieferanten, um Fermentationsprozesse anzustoßen. Das bedeutet, sie fangen an, ihren Stoffwechsel zu aktivieren.
So eine Treibstoffinjektion.
Eine Treibstoffinjektion. Sie fangen an zu wachsen, ihnen geht's gut. Und wenn Bakterien dort in ausreichendem Maße eben diese Zucker bekommen, dann wird als Abfallprodukt Gas produziert. Und Gas führt im Darm, das kennen wir alle, zum Aufblähen unseres Darms. Das führt zu einem Dehnungsreiz, das kann zu Schmerzen führen, das kann zu Flatulenz führen, das kann zu sehr unangenehmen Problemen führen, bis hin zu Durchfall. Und das ist das, was viele Menschen berichten. Wenn wir jetzt einen, in Anführungsstrichen, Reizdarm zum Beispiel haben, mit den Einschränkungen, die ich vorhin schon gesagt habe, dass wir gar nicht so richtig sicher sagen können, was ist das Reizdarmsyndrom überhaupt, aber es gibt ja gewisse Abstufungen, wie zum Beispiel eine bakterielle Überbesiedlung oder auch Fehlbesiedlung des Dünndarms. Mhm. Zum Beispiel nach einer Antibiotikaeinnahme oder nach einer Gastroenteritis, nach einer Magen-Darm-Infektion. Auch da sehen wir das gehäuft. Dass wir in einem überproportionalen Verhältnis plötzlich Bakterien an einer Stelle im Darm haben, und zwar im Dünndarm, wo diese Bakterien eigentlich gar nicht in dieser hohen Anzahl hingehören. Mhm. Und die treffen jetzt auf Zucker, die noch nicht verdaut sind, weil der Verdauungsprozess braucht eine bestimmte Zeit. Und normalerweise ist das irrelevant, weil die Zeit, die der Zucker braucht, die er den Darm herunterwandert, reicht eigentlich komplett aus, dass der Zucker aufgenommen wird. Wenn ich jetzt aber Bakterien an einer Stelle habe, wo diese Bakterien nicht hingehören, dann wird, bevor dieser Zucker aufgenommen werden kann, dieser Zucker in die Bakterien aufgenommen und führt eben zu den gerade geschilderten Stoffwechselentgleisungen, wenn man so möchte, der Bakterien. Also ein ganz physiologischer Prozess, der am Ende aber leider diese Probleme macht. Und das kann reduziert werden, indem man eine bestimmte Diät durchführt, also eine sogenannte Low-FODMAP-Diät, die wir eben bei Reizdarmbeschwerden oder auch der sogenannten bakteriellen Überbesiedlung oder SIBO, Englisch Small Intestinal Bowel Overgrowth, das ist sozusagen der Fachterminus aus dem Angelsächsischen. Wenn also diese Situation vorliegt, die man unter anderem mit dem sogenannten H2-Atemtestverfahren nachweisen kann, dann sind diese FODMAPs, wenn wir sie dann reduzieren im Rahmen einer auch strukturierten Ernährungstherapie, ist diese Diät in der Lage, die Symptome wirklich sehr, sehr gut auch zurückzudrängen. Und wir sehen bei vielen Betroffenen, dass das einen durchschlagenden Erfolg haben kann, wenn es denn gut gemacht ist, wenn es angeleitet ist. Denn das, was diese Frage letztendlich ja auch beinhaltet, wo ist denn vielleicht möglicherweise überall sogenannte FODMAPs drin, das ist gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich, wie es dann ist. Das heißt, man muss ja tatsächlich auch nach Tabellen vorgehen und schauen, wie denn der wirklich auch gemessene FODMAP-Gehalt in den jeweiligen Lebensmitteln dann aussieht.
Kann es denn sein, dass ich sozusagen verschiedene Lebensmittel dahingehend begünstigen, dass so ein Syndrom bei mir ausgelöst wird? Also ganz klassisches Beispiel, ich habe das tatsächlich, wenn ich ein bestimmtes Süßungsmittel in einem Getränk zu mir nehme, meistens dann nach dem Essen und dann einen Latte Macchiato trinke, dann passiert das bei mir tatsächlich manchmal, dass ich denke, mir fliegt die Schädeldecke weg. Und ja, das ist, ich kriege dann Bauchschmerzen ohne Ende. Ja. Ich kann es aber bislang noch nicht definieren, ob das die Konstellation ist, die letzten Endes das auslöst.
Also ich weiß nicht, ob es das Beispiel gut trifft, aber einfach diese Beeinflussung von, sieht man ja zum Beispiel bei der sogenannten Fructoseintoleranz. Fructose ist in ganz, ganz vielen Lebensmitteln enthalten als Süßungsmittel. Und wir alle haben eine sehr individuell unterschiedliche Aufnahmekapazität von Fructose. Und je mehr Fructose wir zu uns nehmen, wir kommen irgendwann an einen Punkt, an einer sehr individuellen, Toleranzgrenze, an dem wir einfach es nicht mehr schaffen, die Fructose über die Darmbarriere zu bringen und diese Fructose dann eben für einen längeren Zeitraum im Darmlumen verbleibt. Mhm. Wie gesagt, das Beispiel, da kommen dann plötzlich Bakterien, die finden das gut, die können sich von Fructose gut ernähren, die finden es mal ganz abwechslungsreich, nicht immer diese blöden Ballaststoffe dann zu sich nehmen zu müssen, die sehr energieaufwendig sind zu spalten für die Bakterien, sondern hier haben sie wirklich einen Einfachzucker, der geht sofort in die Gastproduktion über. Und das ist das, was viele Menschen merken. Das Ganze wird dadurch dann begünstigt, indem wir sehr isoliert Fructose zu uns nehmen und wenig zum Beispiel Glukoseanteil haben. Mhm. Denn wir wissen, dass Fructose zusammen mit der Glukose in den Darm bevorzugt aufgenommen wird. Und das ist so einer der Fehler, die auch viele Betroffene machen, die sehe ich auch in meiner Ambulanz, dass mir dann auch berichtet wird, Mensch, ich habe mich doch fruktosearm ernährt und ich habe insgesamt komplett meine Zucker und Kohlenhydrate merklich reduziert. Und hier kann es mal helfen zu sagen, naja, Fruktose-Reduktion super, aber bitte nicht alle Kohlenhydrate, ein bisschen Glucose, also als Abbauprodukte, denn von verschiedenen Zuckermolekülen brauchen wir, um die Fructose, die da ist, die wenige Fructose dann in den Darm, in die Darmwand dann tatsächlich aufzunehmen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was auch im Rahmen einer strukturierten und guten Ernährungstherapie dann auch den Betroffenen mitgeteilt wird, eben nicht komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten, sondern hier tatsächlich sehr selektiv auf die Fructose zu achten und ein bisschen Glucose / andere Zucker zu erlauben. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Beispiel dafür, wie sich Lebensmittel gegenseitig auch in der Interaktion begünstigen oder eben nicht begünstigen können, wenn es um das Thema Nebenwirkung geht.
Ja, wow, Christian, das war ganz, ganz viel Information, die du uns hier gerade gegeben hast. Also ich konnte auf jeden Fall schon mega viel mitnehmen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. So, wir sind aber noch nicht am Ende dieser Folge. Uns erwartet ja noch das Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Und da wir natürlich diese Woche einen Gast haben, kommt das Highlight der Woche natürlich von unserem Gast, dem Christian. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, also meine heutige Auswahl ist der Naturjoghurt. Also tolles Produkt, Sauermilchprodukt mit probiotischen, aber auch einem sogenannten postbiotischen Anteil. Für den Darm super, für unsere Gesundheit gut, günstig, gerne auch selber herstellbar. Tolles Produkt.
Sehr vielen, gut. Vielen Dank für das Beantworten unserer ganzen Fragen. Also danke, 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 dass du wieder mit dabei warst, Christian.
Ja, danke ist ganz auf meiner Seite. Finde ich total spannend. Und ja, also tolle Fragen. Und ich hoffe, die Beantwortung der Fragen war so, dass ihr das auch alle gut verstanden habt.
Ich vermute,
habt.
Die Folge war so spannend, dass jetzt noch mehr Fragen kommen. Ich mir auch es verstehen. Kann also durchaus sein, lieber Christian, dass du ein wöchentlicher Gast in unserem Podcast wirst. Ich bedanke mich ganz herzlich und wir hören uns sicherlich bald. Vielen Dank.
Okay. Bis vielen bald, Dank Christian. Euch beide. Ciao. Gut, tschüss.
So, und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter und folgt uns vor allem bei Instagram. Da könnt ihr gerne auch weitere Fragen zum Thema Darm schicken oder auch zu anderen Themen, die euch gerade einfallen. Und auf Instagram bekommt ihr natürlich auch immer alle Infos zu unseren aktuellen Folgen und ab und zu auch mal so ein kleines Quiz, ne? Oder so ein paar Einblicke, wie es so bei uns im Studio aussieht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Danke.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lou, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lou.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lou eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lou nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.